Jetzt muss ich, bevor ich mit meiner Predigt beginne, doch nochmal was zu den zwei verschiedenen Uhrzeiten sagen, weil ich das eigentlich ganz nett finde. Also das war nämlich so, dass wir bisher immer um 10.15 Uhr den gemeinsamen Gottesdienst zum Abschluss der Allianz Gebetswoche gefeiert haben, aus einem ganz einfachen Grund, weil das unsere Gottesdienstzeit ist in Gochsheim und ich in aller Regel zuvor in Bahnbrücken noch war. Um 9 Uhr ist da Gottesdienst. Und jetzt haben wir dieses Jahr eigentlich das erste Mal gesagt, lasst uns doch auch die Bahnbrückener mit nach Gochsheim zur CG einladen. Und das haben wir getan und da habe ich gedacht, dann können wir doch auch Rücksicht nehmen auf deren Gottesdienstzeit. Also ist es um 10 Uhr und die CG hat aus Rücksichtnahme auf uns gesagt, Gottesdienst ist um 10.15 Uhr. Ist doch irgendwie eigentlich auch ganz schön, oder? Vielleicht gehört es ja auch zum Thema, um das es geht, um das Thema Einheit. Das ist ja ein sehr, sehr herausforderndes Thema, das uns diese Woche beschäftigt hat und die Christenheit eigentlich schon seit es Christen gibt, beschäftigt. Wir haben das ja auch in der Lesung gehört, das ist kein Thema, das sich irgendein Vorbereitungskreis ausgedacht hat, sondern das war ein Thema schon für Jesus. Und das muss für ihn ein so wichtiges Thema gewesen sein, dass er es im letzten Gebet, das uns von ihm in der Bibel überliefert ist, im letzten großen Gebet, im hohepriesterlichen Gebet zum Thema macht. Da betet er um die Einheit derer, die zu ihm gehören. Und deswegen haben wir uns auch in dieser Woche, in den zurückliegenden Tagen, damit beschäftigt. Wir haben gefragt, was denn da die Basis und die Grundlage ist und was das dann auch ganz praktisch bedeuten kann, Einheit leben zu lernen. Am vergangenen Sonntag haben wir davon gehört, was Gott getan hat, wie er uns in Jesus Christus schon vor Grundlegung der Welt gesegnet hat und wie er uns in ihm erwählt und vorherbestimmt hat, seine Kinder zu sein. Und danach haben wir darüber nachgedacht, was das jetzt auch praktisch heißt, Einheit zu leben und wie es da gilt, einander in Demut und Sanftmut und Geduld zu begegnen und immer wieder einander auch in Liebe zu ertragen. Aber alles kann eben immer nur gelingen, wo wir auf dem gemeinsamen Fundament stehen, von dem der Apostel in Epheser 4 so sagt, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Und was man vermag, wenn man wirklich zusammensteht und wenn man die Einheit sucht und wenn man aufeinander achtet und sich nicht auseinanderdividieren lässt, das hat am Mittwoch unser Jugendreferent, der Robert Gutsche, in sehr guten Worten, aber auch mit einem kleinen Video sehr schön deutlich gemacht. Und weil ich den tiefgründig und witzig zugleich fand und weil ich glaube, den haben gar nicht alle gesehen, möchte ich den gerne mit Ihnen, mit euch jetzt noch einmal anschauen. Ja, zur Einheit gehört also offensichtlich nicht nur, dass man irgendwie zusammengehört oder vielleicht auch den gleichen Namen trägt. Hier waren es jetzt die Pinguine und die Ameisen und die Krebse und wir sind halt die Christen, sondern dass man auch wirklich aufeinander achtet und sich wirklich umeinander kümmert, dann, wenn Gefahr droht und aneinander festhält, so wie das die Ameisen gemacht haben, wenn da einer weggerissen zu werden droht und dass man einander zur Seite steht, wenn man angefeindet oder angegriffen wird. Und gewiss können auch wir als Christen da noch manches lernen von den Pinguinen und den Ameisen und den Krebsen. Nun soll es heute Morgen bei unserem Abschlussgottesdienst zur Allianz Gebetswoche nicht noch einmal um weitere praktische Anregungen und Vorschläge gehen, wie das mit der Einheit unter uns Christen eigentlich gelingen kann. Sondern heute Morgen werden unsere Blicke noch einmal auf das Fundament gerichtet, auf das Grundsätzliche, also auf das, was Gott an uns getan hat und was er bis heute immer noch an uns tut. Wie eine große Klammer steht das am Anfang und am Ende, stand das am Anfang der Allianzgebetswoche und soll heute an ihrem Ende stehen. Und deshalb wollen wir heute auf ein Wort aus dem Epheserbrief hören, das deutlich macht, dass wir als Christen Beschenkte und Begnadigte sind und dass uns deshalb Gottes Gnade groß machen will. Ich lese aus Epheser 2. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Gott ist uns in seiner Barmherzigkeit und großen Liebe begegnet und hat uns aus Gnade selig gemacht. So sagt der Apostel da, staunend über das, was Gott für uns getan hat und was er noch immer für uns tut. Und wir sind beim Hören auf dieses Wort des Apostels 4 Gesichtspunkte in besonderer Weise wichtig und groß geworden, und die möchte ich Ihnen gerne heute Morgen weitergeben. Das Erste, was mir deutlich geworden ist: Gottes Gnade hat es schwer bei uns. Gottes Gnade hat es schwer bei uns. Ich habe bereits vor vielen Jahren einmal einige Kurse bei der biblisch-therapeutischen Seelsorge besucht. Das war damals eine Seelsorgebewegung, die sehr am Wachsen war und die das Ziel hatte, möglichst viele Christen in den Gemeinden zu befähigen und zu schulen, sich seelsorgerlich um andere zu mühen. Und neben dem Inhaltlichen und Methodischen wurde unter anderem da auch eine Frage diskutiert, nämlich die, ob eigentlich diese Seelsorge kostenlos sein soll oder ob man von den Ratsuchenden etwas verlangen solle. Und die Devise, die damals vertreten war, war die, dass das nicht nur möglich, sondern sogar nötig sei, weil eben nur dann auch der Wert der Seelsorge geschätzt würde und weil nur dann sich die Menschen auch motivieren lassen würden, sich selber in der Weise, wie das nötig ist, mit einzubringen. Und ich weiß auch, dass das in vielen anderen Bereichen, etwa der Diakonie, so ist, dass man da nicht einfach mehr Dinge verschenkt, sondern lieber gegen ein kleines Entgelt abgibt. Weil offensichtlich in uns allen ganz tief drinnen eine Überzeugung wohnt und die sagt, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Was nichts kostet, ist nichts wert. Und weil ganz viele diese Überzeugung teilen, haben sie auch Probleme, wenn sie hören, dass Gottes Heil nur gratis, also aus Gnaden, zu haben ist. Dann fragen sie nämlich genauso, ist das dann vielleicht gar nicht so viel wert? Und dann kommt vermutlich noch ein zweites hinzu. Es ist nämlich auch vielen von uns peinlich, wenn sie sich etwas schenken lassen sollen, ohne es verdient zu haben oder ohne selber etwas zurückgeben zu können. Viele Menschen würden viel lieber etwas leisten und tun, um sich Gottes Heil zu verdienen, als es sich nur schenken zu lassen. Und manches Mal, das müssen wir ja selbstkritisch eingestehen, manches Mal versuchen auch wir das als Christen noch, uns Gottes Heil zu verdienen. Und deshalb, denke ich, hat es Gottes Gnade schwer bei uns, weil sie nur geschenkweise, weil sie eben nur gratis zu haben ist. Ein zweites, was mir wichtig geworden ist, Gottes Gnade macht lebendig. Gottes Gnade macht Tote lebendig, sagt der Apostel. Und er fährt dann fort und sagt, dass auch wir tot waren, bevor wir Christen wurden. Nun ist das natürlich nicht so leicht zu verstehen, was er damit meint. Denn seit unserer Geburt sind wir doch alle ziemlich lebendig, auch wenn wir manchmal müde sind. Und wenn wir es nicht wären, dann wären wir heute Morgen ja auch gar nicht hier. Aber biologisch am Leben zu sein, sodass da der Stoffwechsel funktioniert und die biochemischen Prozesse in unserem Körper, und geistlich lebendig zu sein, das ist eben ein himmelweiter Unterschied. Wer mit Gott nichts am Hut hat, der ist für den Apostel geistlich tot. Auch wenn er sich noch so lebendig fühlen mag. Und wer noch nie etwas von Gottes Gnade gehört hat, der ist geistlich tot. Auch wenn er noch so aktiv sein mag. Und wer nicht um Christus als seinen Herrn und Erlöser weiß, der ist geistlich tot. Auch wenn er sonst noch so viel wissen mag und ein noch so kluger Kopf sein mag. Und deshalb können für das Denken des Apostels und eigentlich auch für das ganze Neue Testament auch Menschen, die eigentlich ganz lebendig sind, geistlich tot sein. Und andere, die wir schon auf den Friedhof getragen haben, die sind nicht einfach tot, sondern die leben, weil ihnen unser Herr versprochen hat, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Gottes Gnade macht Tote lebendig, sagt der Apostel. Denn da, wo wir tot waren in unserer Gottesferne und nicht wollten, dass Gott wirklich Gott ist, da hat uns Gott durch seine Barmherzigkeit und Liebe mit Christus lebendig gemacht und mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel. Wer also mit Christus durch den Glauben verbunden ist, der wird mit in sein Geschick hineingenommen, in sein Sterben und Auferstehen und seine Himmelfahrt. Gottes Gnade macht lebendig. Ein drittes: Gottes Gnade lässt uns auf mehr hoffen. In der Christenheit, manche wissen das, hat man immer wieder darum gerungen und nicht selten auch darüber gestritten, wie weit denn eigentlich die Veränderungen gehen, die Gottes Gnade an uns bewirkt. Bei der Frage etwa, wie das eigentlich mit der Sünde ist und ob es ein Leben ohne Sünde schon hier und jetzt geben kann, oder ob sie uns bis zuletzt immer wieder plagt und zu unserem Leben dazugehört. Oder bei der Frage, in Korinth hat man darüber gerungen, wie das denn eigentlich mit dem ewigen Leben ist, wann das denn beginnt, ob wir das jetzt schon haben oder ob das erst irgendwann kommt. Und dann auch bei der Frage, wie das denn eigentlich mit dem Glauben ist und dem Schauen. Und damit mit der Herausforderung, dass wir manches im Glauben festhalten dürfen und sollen, weil es uns verheißen ist, weil es uns in der Heiligen Schrift verheißen ist, auch dann, wenn unsere Erfahrung uns etwas ganz anderes lehren will. Dann kann ich diese einzelnen Fragen heute nicht weiter entfalten. Ich wollte sie nur aufwerfen zur Verdeutlichung dessen, was der Apostel uns über die Gnade Gottes sagen will. Dass sie uns nämlich nicht nur mit Jesus verbindet und uns lebendig macht und uns Gottes Heil schenkt, sondern auch dass sie uns auf mehr hoffen lässt. Denn nachdem der Apostel von dem gesprochen hat, was wir jetzt schon durch den Glauben an Christus haben dürfen, sagt er uns, dass Gott den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade erst im kommenden Äon, also in der Ewigkeit, an uns erweisen wird. Der Bibelausleger Fritz Rienecker, die Älteren kennen den vielleicht noch, die Jüngeren sicher nicht mehr, der hat einmal ein sehr schönes Buch geschrieben mit dem Titel »Das Schönste kommt noch«. Und ich glaube, dass genau das gemeint ist, dass der Apostel genau das sagen will, dass der überschwängliche Reichtum der Gnade Gottes erst noch kommt. Denn dann geht es doch darum, dass Gottes Gnade in uns Hoffnung weckt und eine Sehnsucht nach diesem Schönsten, das erst noch kommt. Ich glaube, die muss in allen von uns wach und groß werden, diese Sehnsucht und diese Hoffnung. Gottes Gnade lässt uns auf mehr hoffen. Sie lässt uns hoffen auf Gottes Ewigkeit, auf den Himmel, auf die Vollendung.